Was ist denn eigentlich für dich so die Meldung des Tages?
Ja, also von der Tragweite her würde ich tatsächlich mal behaupten, dachte ich, ob wir 1. April, als ich gelesen habe, dass Jürgen Klopp Fußballchef beim Red Bull-Konzern wird.
Das war jetzt nicht das Erste, was mir eingefallen ist, zugegebenermaßen, aber es ist schon bemerkenswert irgendwie, oder?
Ja, so, wie gesagt, von der Tragweite her, was den kleinen Iserlohn Roosters oder Felix Dötsch Kosmos oder Mirko Heinz Kosmos angeht, weiß ich jetzt, wobei selbst da, also im Felix Dötsch Kosmos, schon ein Thema tatsächlich. Aber
zugegebenermaßen muss ich sagen, also ich hätte ja auch mit vielen Dingen gerechnet, aber also erstmal hätte ich nicht gedacht, dass er so schnell wieder auftaucht.
Das weiß ich nicht, ob man an der Stelle noch irgendwas anderes sagen kann, als das ist das Business. Für Fußballromantiker oder generell auch Sportromantiker ist das, glaube ich, eine Meldung, wo man aber am Ende des Tages auch irgendwie drüber geht, vielleicht so ein kleines Störgefühl hat, aber am Ende des Tages ist es jetzt auch nicht so, dass man auf einmal in tiefe Trauer stürzt, oder Fassungslosigkeit, sondern einfach sagt, ja gut, ist dann eben so und jetzt machen wir weiter.
Also ich fand, natürlich hat die Bild-Zeitung gleich wieder eine wunderbare Umfrage gemacht. Soll er das tun, weil es sinnig ist? Passt das gar nicht zu ihm? Und dann gab es noch irgendwie so einen Mittelweg. Was glaubst du, was rausgekommen ist?
Okay, ich glaube schon, dass da der ein oder andere Idealist nochmal auf lass mal lieber geklickt hat, aber
es waren tatsächlich 36-41. Also 36 für ist genau das, was er machen muss. 41, das passt nicht.
Ja, ich meine, wir driften jetzt wieder ab. Keine Sorge,
dass, ja, aber es beeinflusst unser Gedankengut, ja.
Ich glaub, man kann ja natürlich ein bisschen den Bogen zu unserem Sport und zu unserem Daily Business auch schlagen. Ich meine, Red Bull spielt da auch eine Rolle. Gerade wenn du jetzt dir das ein oder andere Auswärtsspiel jetzt von uns angeguckt hast, da war viel SAP Garden, viel Red Bull, viel Bedeutung auch für die Nachwuchsarbeit. Insofern, das ganze Konstrukt kann man gerade als Anhänger von so einem Traditionsverein, wie wir es beispielsweise ja auch sind oder wie ich es persönlich mit Borussia Dortmund ja auch bin, sicherlich, sagen wir mal vorsichtig formuliert, kritisch sehen. Dass man da ganz gut arbeiten kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Rahmenbedingungen nicht verkehrt sind. Also bei jedem Rundgang durch den SAP Garden denke ich mir so, ja, das ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes als hier in der altehrwürdigen Ballwerzin Arena. Was nicht heißt, dass ich lieber da als hier wäre, weil die Heimspiele hier sind schon immer noch ganz geil.
Also das ist schon eine spannende Frage, die man am Ende da sieht, insgesamt. Also das taucht ja gerade auch in dem Kontext, hast du vollkommen recht, taucht das ja wieder auf, dass du einfach sagen musst, dass das einfach eine überragende Situation ist, wenn du die Möglichkeit hast, das tatsächlich zu finanzieren. Das ist so. Und ich muss halt immer wieder sagen, es gehört halt zum Sport dazu, ne? Also guck in jede Liga der Welt. Es gibt überall die über die Maßen unterwegs sind, weil sie sich's erlauben können, weil so ein Partner im Hintergrund steht. Und es gibt das kleine gallische Dorf. Und am Ende braucht es das eine wie das andere, finde ich immer. Also um wirklich das zu erleben. Jetzt wird's viele geben, die mir widersprechen und die sagen, nee, Tradition ist alles. Aber am Ende des Tages ist es diese Rivalität auch, die den Sport spannend macht. Der Abend, wo der Kleine aus Gallien den Großen aus München so besiegt.
Wo die Münchner hier schon ordentlich ins Schwitzen kommen, weil auf einmal nach einem 0-3 ein 3-3 und ein 4-3 geworden ist, weil halt sich hier eine Power entwickelt, die, und ich glaube, das kann man dann schon sagen, so wahrscheinlich schwierig zu kreieren ist im SAP Garden oder in den modernen Arenen dieser Welt.
Und ich bin ganz sicher, dass viele, wenn sie mit dem Sonderzug nach München fahren, dann im Februar, auch sagen, aus der Halle rauskommen und sagen, boah, das ist so, das ist Wahnsinn. Also ehrlicherweise, ich meine, ich habe das große Glück gehabt, dass ich letztes Jahr zwei völlig unterschiedliche Welten gesehen habe, nämlich einerseits in Edmonton diese neue Halle, die sie gebaut haben vor ein paar Jahren, und den guten alten Saddle Dome nochmal erlebt habe in Calgary und sozusagen ja auch nochmal den Vergleich hatte zwischen Old Fashioned und grandios neu. Und es hatte beides was, ne?
Ja, ich glaube schon, da, am Ende des Tages ist ja die Frage, was du für ein Publikum ansprechen möchtest oder wie auch dein Publikum grundsätzlich strukturiert ist. Und da ist es natürlich an einem Standort wie München oder auch Köln oder Mannheim tatsächlich ja jetzt eher weniger, ist ja auch ein sehr, sehr gut, Köln ist auch ein sehr traditioneller Standort, aber die gehen natürlich trotzdem auch auf Zuschauer, auf Zuschauergruppen, die zwischendurch mal zum Eishockey gehen, die sogenannten Eventis oder
ja, aber die gab es schon bei den Hamburg Freezers, ne?
Genau, ja, das ist halt das Ding. So bei uns, ganz ehrlich, wir haben einen Schnitt von über 4.000. Du hast, sag ich mal, ein Delta von ein paar hundert, habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Das ist meistens so, die Sitzplätze sind nicht das Problem. So, du, was heißt Problem? Sondern nicht die Tickets, die nicht verkauft werden, sondern das sind dann wahrscheinlich eher ein paar hundert Stehplätze. Und da will ich mal die Familie mit Kind sehen, die, ja, so ich, ach Mensch, da mache ich mir mal einen netten Nachmittag im Eishockey. Das ist wahrscheinlich auf einem Platz im Oberrang in der Kölner Arena, Kölner Lanxess Arena, ein bisschen einfacher als bei uns auf der Stehplatztribüne. Dementsprechend musst du ja auch immer so ein bisschen gucken, wie sieht dein Publikum aus. Und das unser Publikum, das ja auch über Jahrzehnte, kann man ja guten Gewissen sagen, auch gewachsen ist, sich weiterentwickelt hat, von Generation zu Generation weitergegeben wird. Nochmal, ich bin da auch als Dortmund-Fan natürlich genauso von geprägt.
Dortmunder Fußball-Fan, ja, nur dass er das klar kriegt, ja. Mit den Elchen hat er nichts zu tun.
Mit den Elchen? Du meinst Eisadler?
Waren das nicht mal Elche?
Keine Ahnung.
Scheiße.
Also, nee, das
ist da, schon wieder so lange her.
Im Eishockey schlägt mein Herz dann, glaube ich, doch eher für Iserlohn. Nein, aber das ist ja dieses, ne, Papa hat mich schon mitgenommen, mein Vater war schon, mein Opa war schon da, alle. Ja,
meine Lebensgeschichte.
So, und das gilt, glaube ich, hier deutlich mehr als für den, ich nenne es jetzt mal Durchschnittsfan im SAP-Garten. Dementsprechend entwickelt sich dann natürlich auch eine andere Stimmung und eine andere Wahrnehmung.
Na, ich glaube, dass es auch für manchen Münchner Eishockey-Fan eine Riesenumstellung ist. Also die Jungs, die hinterm Tor in der alten Olympia-Eissporthalle Stimmung gemacht haben und so weiter, die müssen auch erstmal damit wieder klarkommen, dass sie jetzt in so einer Nobel-Arena sitzen.
Ja, also ich meine, wir haben ja auch viele Clubs haben es ja auch schon durch. Wenn man mal nach Düsseldorf guckt, da hörst du, und das wird wahrscheinlich nie aufhören, wie Leute sich an die gute alte Bremenstraße erinnern. So, ich behaupte jetzt einfach mal, dass zu Zeiten, wo noch an der Bremenstraße gespielt wurde, sicherlich das ein oder andere Gimmick da so ein bisschen verteufelt wurde, ne? So wie es hier ja auch ist. Du hast halt nicht die modernste Umgebung, aber wie das so schön ist mit der rosa-roten Rückblickbrille, da denkt dann auch keiner mehr zurück. Aber im Großen und Ganzen, ja, man kann es als Charme sehen, aber es sind dann schon teilweise auch wirklich, wenn wir jetzt dann über diese, ich nenne es jetzt mal Business-Themen wie Vermarktung, Eventisierung und so weiter und so fort sprechen, sind das natürlich sehr, sehr unterschiedliche Startvoraussetzungen für die einzelnen Standorte. Das ist auch Fakt. Und die ganze Entwicklung macht es für so ein gallisches Dorf, wie man ja so schön sagt, wobei wir das ja jetzt, glaube ich, nach knapp 25 Jahren in der DL auch nicht mehr sind, nicht unbedingt einfacher.
Naja, auf jeden Fall. Das hat mich heute überrascht, aber am Ende des Tages vielleicht auch nicht, weil die Besten müssen mit den Besten zusammenarbeiten. Und wenn du Also es hätte mich gewundert, wenn er an die Seitenlinie gegangen wäre irgendwo. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Am Ende, dass du so ein Angebot nicht ausschlägst, wenn du die Chance hast, weltweit eine Organisation zu begleiten, die, ich glaube, auf vier
Kontinenten.
Nee, Australien nicht. Afrika so, nicht, ja, Australien ja. Nicht, ne? Also ich glaube, die haben Japan eine Mannschaft. Sie haben sie in Brasilien, New York.
Ja.
Und in Europa natürlich. Also muss man wahrscheinlich auch mal gemacht haben. Aber das ist nicht meine Nachricht des Tages.
Okay, das ist zu kurz gekommen. Was war denn deine Nachricht des Tages,
Mirko? Dass der Grubauer verloren hat. Mit Seattle.
Stimmt, das ist auch wieder. Ich hab nur mitgekriegt.
Nein, es war auch nicht die Nachricht. Also man kann sie so auch darstellen.
Ich habe nur jetzt heute Morgen, man guckt mit einem Auge ja schon irgendwie drauf, so lässt sich ja auch in der Eishockey-Media-Bubble gar nicht vermeiden. Das ist ja auch nicht schlimm, aber habe ich nur gesehen, Sam Ryan hat halt wieder getroffen für die Panthers. Das kommt ja häufiger mal vor, oder ist häufiger mal vorgekommen, und jedes Mal verdrückt man dann so ein kleines Tränchen, weil man an seinen Bruder zurückdenkt, der hier gespielt hat. Und das wahrlich nicht schlecht, glaube ich, dann noch ein Jahr irgendwo in Großbritannien drangehängt dort und jetzt gesagt, komm, ich spiele kein Eishockey mehr, was wirklich eine Verschwendung ist aus meiner Sicht. Aber das war meine Begegnung mit dem NHL-Auftakt.
Hast du nicht gesehen,
doch, dass ich habe auch mitgekriegt, dass
also genau. Nicht Grubauer verloren hat, die Nacht des doch, Tages war in Seattle, aber
dass Jessica mehr, Campbell dass, verloren hat,
richtig. Dass Jessica Campbell erste Spiel
aber verloren. Hat irgendwie keiner drüber geredet. Ne?
Das nicht, ist ja dass das sie verloren hat, nee, das aber dass ja sie das an der Bande war, das hat glaube ich schon, also gerade in Nordamerika.
Aber nicht als Head Coach. So
Nein, Assistant Coach.
Und die war... Also ist sie für jemanden eingesprungen, dann Nein. quasi in Verantwortung? Nein. Oder war das?
Sie ist
die haben die im Sommer geheiert.
Sie haben sie als festen Coach, als okay. festen Assistant Coach in der NHL und, verpflichtet.
Und das hat ein bisschen erste mehr Frau. Aufmerksamkeit bekommen als der durchschnittliche Assistant Coach in der
NHL. Naja, ich finde das ja immer spannend. Ist das eigentlich so ein großes Thema oder ist es das nicht?
Also ganz ehrlich, ich meine, wir sehen es ja immer häufiger in eigentlich auch durch die Sportarten weg oder auch in der Berichterstattung, dass da ein bisschen weiblicher Einfluss reinkommt. Im Eishockey ja auch. Das ist natürlich in dieser Lohn. Deine liebe Kollegin Ronja, an ganz liebe Grüße an der Stelle, ist natürlich auch wird besonders positiv wahrgenommen hier. Nicht nur wegen des Nachnamens.
Das stimmt. Also
jetzt gewissermaßen. Aber da, also sag mir einen, der sagt, brauche ich nicht, weil fachlich kommt da schon einiges, ne? Und darum geht's ja am Ende des Tages.
Das Lustige ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt habe. Meine erste Chefredakteurin, also 1990 bei Radio MK, war eine Frau. Das heißt, der kleine 16-Jährige kam in die Redaktion und die erste Chefin war eine Frau. Was damals noch nicht Business as usual war. Sie ist dann, glaube ich, 5 Jahre geblieben und wir sind 5 Jahre, haben wir zusammengearbeitet. Danach war für mich ja nie wieder das Thema, bist du ein Mann oder bist du eine Frau ein Thema? Das war das Gute, was in meinem Leben sofort, also Berufsleben, gleich mal am Anfang stand, weil diese Frau war so gut. Die hatte so viel Ahnung von diesem Thema. Jetzt könnte natürlich der eine oder andere fragen, warum bist du dann immer noch in den Medien? Aber sie hat so ein paar Leute tatsächlich auch begleitet und für mich war das nie wieder ein Thema. Also ich finde das immer spannend, dann, dass das so hochgehängt wird. Genauso Ronja, ich habe jetzt 2 Spiele mit ihr auch in dieser Saison mal wieder machen dürfen. Die Expertise ist einfach exzellent. Punkt. Ja. Ist doch shit egal, wer den Mund aufmacht. Also ob das Männlein oder Weiblein ist, finde ich immer spannend.
2 Dinge zu dem Thema. Ich als jemand, dem ja nach wie vor die Sportart erklärt werden muss am Fernseher. Ja doch, aber da merkst du ja dann den Unterschied. Ne? Und wenn du dann das Gefühl hast, aha, hier kann ich noch was lernen. Und dafür ist so eine Expertin oder so ein Experte dann ja da, neben dem Kommentator. Weibliche Kommentatorinnen?
Nicht im Eishockey.
Nicht im Eishockey, ne?
Also auch, glaube ich, nicht in spannend, auch nicht in Nordamerika.
Bin ich mir ziemlich sicher, wird auch kommen, weil auch da genug Expertise vorhanden ist. Und zum anderen auch meine erste, direkte Chefin war es, glaube ich, auf dem Papier. Es fühlte sich nicht so an, aber Vorgesetzte damals beim Praktikum war auch eine Frau und die ist jetzt sehr erfolgreich beim THW Kiel aktiv. Insofern liebe Grüße an Steffi, auch das hat mir nicht geschadet.
Ist die auch zu den regelmäßigen Hörern zu zählen oder musst du sie darauf aufmerksam machen?
Nee, dass wir aber über sie gesprochen haben. Unser gemeinsamer Chef, Thorsten, damals, der hört zu. Insofern, die Grüße werden sie auf jeden Fall erreichen, ich bin mir sehr sicher.
Naja, auf jeden Fall, ist es die zweite großartige. Es wäre schön, wenn es so eine normale Nachricht gewesen wäre, finde ich.
Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Klar gibt die dann ein Interview, aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist eine Arbeitnehmerin wie jeder andere dann auch, die kommt morgens zur Arbeit, will ihren Job in Ruhe machen. Und also ich an ihrer Stelle hätte jetzt nicht so Bock auf die ganzen Interviews und so, weil da schwingt unterschwellig immer die Frage auch irgendwie mit, wie war es denn als Frau? Und ich glaube, das ist in dem Business, wenn du dann einmal da irgendwie angekommen bist, wenn du die ihre Kollegen fragst oder die Spieler, für denen fällt das wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Das A und O ist, die wird dich auch zusammenscheißen, wenn du, weiß ich nicht, wofür sie verantwortlich ist, im PK nicht richtig stehst oder sonst was. Und offensichtlich, sonst wird man nicht NHL Assistant Coach, ist da auch einiges an Qualität. Ja. Und da, ich meine, wir kennen sie auch aus der DEL als Assistant Coach von Tom Rowe, glaube ich, war das damals in Nürnberg. Und auch der hat ja durchaus den Ruf, nicht nur falsche Sachen zu machen, wie wir leider Gottes ja auch am vergangenen Freitag gegen Frankfurt auch erfahren mussten.
Ja, am Ende kommt es auf Qualität an. Das ist der entscheidende Faktor, weil alles andere, ehrlicherweise, spielt dann auch keine Rolle. Ja. Jetzt müssen wir irgendwann über die Roosters reden, oder?
Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, wenn das ein Problem für mich wäre, dann sollte ich wahrscheinlich keinen wöchentlichen Podcast machen. Sollen wir erstmal anfangen?
Ja. Fang nochmal an. Wäre doch vielleicht an
deiner Zeit. Deine Anmoderationen waren auch schon mal besser. Ja, komm, wir gucken, rein. Vielleicht steigst du ja gleich besser ein. Wir schauen mal.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Hallo.
Der Mann sprüht vor Elan.
Ach, ich weiß nicht. Es regnet heute so komisch draußen und so.
Willst du mal eine geile Überleitung hören? Ja, aber bitte. Weißt du, was komm. Mich vor Elan sprühen lässt, Mirko?
Jetzt bin ich gespannt, lieber
unser
Felix.
Heutiger Sponsor.
Ja, dann drück doch mal drauf.
Oh ja, und das ist aber tatsächlich, weil wir freuen heute, gleich kommt wieder die Klampfe, glaube ich. Ne?
Ja, es ist ja sowieso immer die große Frage zwischen Klima und Klampfe. Heute ist die Klampfe das Thema.
Das stimmt. Und zwar hier.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Wir haben es schon so oft gesagt, aber irgendwann, ne,
da ist man wenn viel besser drauf.
Wenn wir den ersten Live-Podcast machen, fragen wir ihn, ob er sich hinsetzt und Klampe spielt.
Nach Ecom habe ich immer Bock auf Klima und jetzt habe ich Bock auf ein Wochenende auf irgendeiner Farm oder so einem Bauernhof. Das ist schon, hast du gut gemacht, kann man nicht anders sagen.
Ja, ab und zu mal reicht's.
Und wir werden auch noch häufiger darüber reden. Es gibt wahrscheinlich auch wieder Leute, die das jetzt schon nicht mehr hören können, aber so ist das nun mal mit Werbung in Podcasts. Da muss man halt drauf eingehen. Und das nicht nur laufen lassen. Und ich finde es auch immer schön, wenn das inhaltlich auch irgendwie ein bisschen passt.
Naja, ich meine, es ist ja auch ein Geschenk, so ein Podcast. Also für den einen ist es eine Strafe.
Wir sind richtige
für
Wohltäter.
Den anderen ist es einfach eine nette Unterhaltungsshow. Und sie ist halt umsonst.
Also genau, Leute, die sich Woche für Woche hier aufregen und was erzählen für eine Scheiße, das geht mir das auf den Sack. Wir zwingen ja keinen. Ne? Wir versuchen natürlich, wir schaffen ein Angebot, wie man so schön sagt, was auch durchaus wahrgenommen wird, was man so hört, jetzt im dritten Jahr auch nach wie vor. Aber wie gesagt, wenn euch das alles hier auf den Keks geht, dann hört euch doch was anderes an.
Ich komme im Moment echt zu wenig für Podcasts hören, ne? Muss ich gestehen. Aber vielleicht bald mal wieder mit längeren Fahrten. Das wäre zu erwarten.
Machst du ein Auswärtsspiel dieses Jahr eigentlich? Von uns? Für uns?
Ja. Irgendwann im Januar.
Also für uns, Radio MK, Roosters,
ja, ja, ja,
fürs Radio.
Ich bin tatsächlich ordentlich unterwegs. Also ich habe im Februar sind diese beiden Spiele Ingolstadt, München hintereinander. Mhm. Da bin ich zwischendrin mit einem guten Kumpel, meinem Freund Lars, paar Tage noch in einem wunderbaren Wellnesshotel im Bayerischen Wald, das leider nicht Sponsor ist dieses geilen Podcasts. Aber wenn mich irgendwann mal jemand drauf anspricht, das könnte erklären, wie es
genau
ist.
Genau, ich kenne auch den Namen, das hast du mir schon mal ans Herz gelegt. Ich muss aber auch fairerweise sagen, dass es noch ein bisschen außerhalb meiner Gehaltsklasse liegt.
Das ist Quatsch. Das ist total Quatsch.
Mehr als Jugendherberge ist hier nicht drin.
Ja gut, okay, wenn du nur im Hostel wohnst, dann ist es was anderes, aber... Du weißt, alles andere.
Ja, für so
ich habe da Kontakte, da kann ich Schere von Schätzeleien.
Ja,
auf der anderen Seite, also das ist auf jeden Fall so. Und ich habe tatsächlich ein Auswärtsspiel der Iserlohn Roosters, was ich für Magenta begleiten darf, im Januar.
Da freuen wir uns alle ganz besonders drauf.
Das weiß ich nicht.
Welches denn?
Köln.
Ach so, ja gut, da kannst du dir dann ja wieder nur Feinde machen.
Wieso? Man versucht einfach mal eine neutrale Berichterstattung aufzuziehen.
Das klappt, wie gesagt, ich sehe, die lassen dich das jetzt zumindest auch hier ja schon jetzt oft genug machen. Also so schlimm wird es nicht.
Nochmal, also ich mache das ja gerne.
Ich höre es hier ja nie, sage ich ja immer.
Ja, das ist auch ein Fehler, natürlich. Also, weil
du meinst, ich sollte mich nach einem Heimspiel dann nochmal hinsetzen und quasi die ganze Übertragung nochmal, um meinem Freund Mirko quatschen zu hören.
Dann hätte ich wenigstens mal ein vernünftiges Feedback hinterher. Das würde mir eine Freude sein. Na gut, lasst uns jetzt nicht über die Zukunft reden, lasst uns über den aktuellen Stand der Dinge reden. Das ist nämlich unser Fokus heute.
Zu Recht. Oder sollen wir erst noch, apropos Zukunft, vielleicht doch nochmal einmal die U20 einstreuen? Ganz kurz.
Ach, ja, da hast du ja drum gebeten. Ja, dann mach das gleich am Anfang. Ich bin etwas perplex, Leute, weil, dass ich an diesem Wochenende schon Ligageschicke im deutschen Eishockey entscheiden können, habe ich nicht so richtig verstanden. Aber der Kollege Dötsch wird uns das aufklären so. Und bitte genau. Um Unterstützung.
Also, wir haben ja jetzt zwei Auswärtsspiele vor der Brust. Also, wie mit wir meine ich jetzt erstmal die Profis. Am heutigen Donnerstag, wenn das erscheint, in Nürnberg und am Sonntag in Düsseldorf, was aber nicht heißt, dass hier am Seiler See nicht trotzdem ambitioniert Eishockey gespielt wird. Und zwar geht es darum, dass unsere U20 ja in der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse, der DNL 1, wo eine Art Vorrunde in zwei Achtergruppen gespielt wird und die ersten vier sich dann jeweils für die Endrunde der besten 8 qualifizieren. Und ja, unsere U20-Jungs am Samstag und Sonntag jetzt an diesem Wochenende hier zu Hause tatsächlich die Möglichkeit haben, diesen vierten Platz auch zu verteidigen. Aktuell 2 Punkte Vorsprung. Samstagabend 19.30 Uhr geht es gegen Schwenningen und dann am Sonntag um 12 Uhr nochmal gegen Schwenningen. Wenn sie diese beiden Spiele gewinnen, sind sie sicher unter den Top 8 Nachwuchsteams in der U20 der Saison 24-25. Was kann man, glaube ich, jetzt schon sagen? Alleine diese Aussicht ist anhand von ja doch durchaus namhafter Konkurrenz. Ich sehe hier Berlin, ich sehe hier Düsseldorf, ich sehe hier Dresden, in der anderen Gruppe Mannheim, Köln, Krefeld. Das sind durchaus klangvolle Namen und an der Stelle, glaube ich, guckt euch das an, unterstützt die Jungs, haben sie sich auf jeden Fall verdient und großes Lob an Frank Fischöder und seine Crew.
Aber du erlaubst mir trotzdem die Nachfrage, also wieso jetzt schon?
Weil die danach quasi nochmal, also noch eine Liga, also die spielen dann in diesen 8 Ligen nochmal ganz normal mit, ich glaube Hin- und Rückspiel oder so ist es auch. Vielleicht spielen sie auch sogar 4-mal gegeneinander, das weiß ich gar nicht. Aber die spielen in dieser 8er-Liga nochmal eine Runde und dann aus der zweiten 8er-Liga kommen dann noch die ersten beiden am Ende des Tages dazu, sodass du dann 10 Teams hast, die sich für die Playoffs qualifiziert haben und dann geht es ja nach dem aus der DL bekannten Modus, Pre-Playoffs spielen die Plätze 7, 8, 9 und 10. Und die ersten 6 kommen dann direkt ins Viertelfinale. Und ja, rein theoretisch können die Jungs also, kein Druck, aber am Wochenende auch die Weichen dafür stellen, noch deutscher Meister werden zu können.
Klassenerhalt im Oktober, geil.
Genau, das kommt nämlich auch noch dazu. Das ist gut, dass du sagst. Absteigen kannst du natürlich nur aus dieser zweiten Gruppe. Und das ist auch, glaube ich, für den Standort dieser Lohn- und die Nachwuchsforderung ganz, ganz wichtig. Insofern, zieht das mal, Jungs.
Ja, aber wie gesagt, also an der Stelle, ich gebe es zu, ich muss es zugeben, ich habe in den letzten Monaten keine Kapazität gehabt, mich um die DNL in irgendeiner Form verziehen. Gedanklich zu mühen. Ich wusste das nicht.
Deshalb sitze ich ja hier. Also wir sind da tatsächlich auch ein bisschen näher dran. Ist ja auch, die Verzahnung ist ja auch gegeben mit unserem Perspektivkader. 3, 4 von den Jungs haben wir jetzt in der Vorbereitung mit dabei gehabt bei den Media Days unter anderem auch. Öffentliches Training, trainieren auch regelmäßig mit. Das sind auch alles Top-Jungs, die man regelmäßig in der Kabine sieht und da verfolgt man natürlich schon nochmal, wie die sich so schlagen. Fischi turnt ja auch manchmal hier bei uns in der Geschäftsstelle rum, mit dem kann man sich auch immer wunderbar über Eishockey austauschen.
Das stimmt.
Das ist, wenn wir wirklich mal Expertise haben wollen, dann kann der uns sicherlich auch noch mal ein bisschen was über Gott und die Welt erzählen, das wird nie langweilig, aber das seid ihr verziehen insofern. Wie gesagt, wer Samstagabend oder Sonntagmittag noch nichts vorhat, darf sich das gerne angucken. Eintritt ist frei, darf man vielleicht auch nicht vergessen. Insofern, da verpasst da nichts, wenn ihr da vorbeigeht.
So. Und jetzt gehen wir nach Hause, oder was? Ja, was fangen wir denn damit an?
Also du meinst mit unseren Profis.
Ja. Ich muss sagen, ich habe Bremerhaven nicht gesehen. Ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen. Das sagt nie was aus über Spiel, finde ich immer. Also ich
muss sagen, ich erwische mich in letzter Zeit, weil Fakt ist, 7 Spiele sind gespielt. Ich glaube, der Arne Malsch hat es kommentiert bei Magenta, der sagte das auch. Ja, wir sprechen immer noch von Saisonanfang. Es ist dann aber auch schon ungefähr ein Siebtel der Saison. Also man weiß zumindest, in welche Richtung es geht. Und nach diesen 7 Spielen haben wir 2 Punkte und sind Vorletzter. So, was glaube ich insgesamt nicht zufriedenstellend ist, wird jeder unterschreiben, beziehungsweise werden es gleich auch nochmal hören. Was aber, ich glaube, mit der Leistung der Mannschaft insgesamt nicht so viel zu tun hat, wie vielleicht im letzten Jahr, wo man dann aber auch, also wo es jetzt so ungefähr der Zeitpunkt war, wobei ich glaube, das war sogar schon eine Woche früher angefangen damals, aber so Mitte Oktober waren da schon Leistungen, die wirklich arg besorgniserregend waren, wenn ich mich damals dran erinnere. Ein 2:8 zu Hause hier gegen Berlin, wo du wirklich chancenlos warst. Du hast eingeleitet darüber, wie es in Bremerhaven war. Wenn man ganz ehrlich ist, haben die uns auch die Grenzen aufgezeigt. Aber da sind wir aktuell nicht die Einzigen. Nürnberg hat am Freitag 0:9 gegen die verloren. Ich habe mich...
Straubing 0:3. Das ist
wirklich brutal. Mit ein bisschen mehr Spielglück bist du da länger im Spiel. Du wirst es am Ende wahrscheinlich verlieren. Dafür sind sie einfach zu stark. Ja, ich sage an der Stelle, wir kriegen 5 Gegentore und die, nehmen wir es jetzt mal, Slowenen-Reihe, also deren Top-Reihe Urbas, Verlic und Jeglic macht nicht einen Punkt. Das sagt, glaube ich, alles über die Qualität und die Struktur und das System, was Bremerhaven da hat, was, ich habe das Gefühl, Alex Sulzer jetzt wirklich nochmal verfeinert hat im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie ja auch schon sehr überzeugend gespielt haben. Das war zumindest mein Eindruck jetzt in dem Spiel. Und die bestrafen natürlich deine Fehler gnadenlos. Und so kommt dann auch ein am Ende sehr deutliches Ergebnis zustande, auch im Eishockey, wo wir dann, glaube ich, schon beim Thema sind, was können wir besser machen, um erfolgreich zu spielen?
Also du brauchst keine Einordnung Bremerhaven. Hab ich verstanden. So. Was wir besser machen können hier am Saal.
Nein, du kannst gerne eine Einordnung Bremerhaven geben. Ich glaube, das interessiert die Leute auch.
Also, man muss ganz ehrlich sagen, ja, Sulzer macht das gut. Er hat ja auch im letzten Jahr schon an vielen Detailschrauben gedreht. Deshalb hat die Mannschaft sich so entwickelt. Interessant ist halt, Alfred Prey, der Manager, ist ja immer noch da. Das darf man nicht vergessen. Er hat sich zwar als Manager zurückgezogen, macht halt jetzt nur noch 36 Stunden am Tag statt 48.
Also so wie Uli Hoeneß bei München.
Richtig, genau. Also,
nur, dass er nicht am Tegernsee wohnt.
Nein, aber die haben auch in diesem Jahr halt wieder die Chance gehabt, die Mannschaft auf ganz, ganz wenigen Positionen nur umwandeln zu müssen. Und das Schlimme ist für alle anderen, das sieht man halt auch. Also wenn man, und da sieht man dann die Struktur. Also ich will dazu sagen, man darf sich nicht vertun. Bremerhaven ist nicht mehr Schlusslicht der Gehaltsrangliste in der deutschen Eishockeyliga.
Nein.
Also es wird manchmal so kommuniziert von vielen Seiten, aber es ist nicht so.
Sie machen selber einfach, erzählen das aber nicht mehr, oder?
Das habe ich vergessen.
Wäre glatt gelogen.
Nein, aber Fakt ist einfach, du siehst, was Kontinuität schaffen kann. Das muss man einfach sagen. Und das fällt einem schon auf, wenn man diese Mannschaft ab und zu mal sieht. Es ist einfach absolut bemerkenswert. Gut, sprechen wir über die Iserlohn Roosters.
Entschuldigung, dass ich dich jetzt mal unterbreche. Weil wenn du mich jetzt auch so fragst, ich erwische mich selber dabei, dass ich denke, jetzt erzählt er wieder, der Gegner war so gut und wir hatten ein schwieriges Auftaktprogramm und so weiter und so fort. Ich verstehe, dass dann schnell auch sagen wir mal, durchaus kritische Durchschnittsfan im Sauerland dann auch sagt, ja, jetzt suchen sie wieder nur Ausreden. Ne? Die Probleme werden ignoriert und sonst irgendwas. Es ist aber auch so, es ist nicht alles scheiße. Und wir werden ja gleich auch nochmal vielleicht mit jemandem, der es wirklich beurteilen kann, dann drüber sprechen, dass es ja durchaus Unterschiede zur Situation im letzten Jahr gibt. Nichtsdestotrotz, wäre es schon ganz gut, jetzt zeitnah mal zu punkten. Das ist so.
Also wir haben ja in den letzten Wochen sowohl André und ich, als du dich mal mit meinem Schnüppchen zu Hause befunden hast, wir haben ja drüber gesprochen. Und also ich glaube, dass das die vermaledeit schwierigste Situation ist.
Definitiv.
Also weil im letzten Jahr hast du sehr deutlich gesehen, dass eigentlich alles scheiße war. Zu bestimmten Zeitpunkten. Also dass da gar nichts funktioniert hat. Das war auch teilweise mehr eine Kopfsache, als dass sie nicht Eishockey spielen konnten. Aber es war einfach, du konntest ein Ei drüber schlagen und wusstest, das ist so weit davon entfernt, braucht man nicht drüber sprechen. Wie kann das anders gehen? Und das sehe ich dieses Jahr halt nicht. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also du lernst gerade so ein bisschen die Charaktere der einzelnen Spieler kennen. Wir haben über Brandon Troke letzte Woche schon gesprochen. Dieses Thema, was würde den zu einem outstanding Spieler machen? Wahrscheinlich seine Emotionen. Haben wir drüber gesprochen.
Ich sag dazu nichts.
Ja, egal. Aber das trifft ja auf ein paar andere zu. Es gibt ja auch im Moment ein paar Jungs, die machen einfach Fehler und du fragst dich, warum machen sie diese Fehler? Die haben sie vorher nicht gemacht. Es sind ein paar einfach überhaupt nicht da, wo sie am Ende der vergangenen Saison waren, weil sie über sich hinausgewachsen sind. Colin Okbekile beispielsweise, muss man auch mal ehrlich sagen, weil zweites Jahr ist nun mal das Schwierigste. Das unter Beweis zu stellen, was man im ersten großartigen DEL-Jahr geschaffen hat, das muss er erstmal hinkriegen. Luis Schinko ist so ein Beispiel in Wolfsburg. Auch der hatte eine outstanding erste echte DEL-Saison. In der zweiten war es dann eben nicht so leicht, weil man sich selber Druck macht, weil alles dazukommen muss. Das spielt alles halt eine kleine Rolle. Und interessant ist, dass alle Trainer ja dann am Ende über einen Prozess reden. Und wenn du über Bremerhaven sprichst, dann ist dieser Prozess denkbarst kurz, weil die wissen, was sie tun, weil sie den Nebenmann kennen. Deshalb spielen sie so effektiv. Und wenn du zum Beispiel auf Straubing guckst im Moment, die jetzt auch mal wieder am Sonntag gewonnen haben zwischenzeitlich, aber die gute Spiele gemacht haben, die nur keine Tore geschossen haben, wo du einfach siehst mit einer Reihe Jung, Hede, Fleischer, Daniel Leonhardt. Dazu kamen dann 3, glaube ich, neue Imports und noch 1, 2 neue Spieler. Das braucht einfach Zeit. Entschuldigt nicht, dass Straubing hat geliefert, die Iserlohn Roosters haben noch nicht so geliefert, aber dieses Reden von Prozess, das ist halt nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich war unten in der Kabine vorhin übrigens nochmal und hatte kurz die Gelegenheit, mit Doug zu sprechen. Wenn du mit dem redest im Moment, dann ist der auch sehr klar. Also der wird nicht unter den Teppich gekehrt, sondern der wird relativ klar formuliert, was ist, ist das ein Typ, der Druck weitergibt? Ja, das glaube ich schon am Ende des Tages. Da ist er eher ein Coach für, dass der nicht alles feinredet, sondern der auch darauf guckt, was kann er für einen Input haben und dann auch mal sagt, nee, ich kann, und das hat er ja auch getan, ich kann den nicht den Kopf aufmachen, irgendwas reinoperieren, wieder zumachen und dann spielen die anders Eishockey. Das geht nicht. Das müssen die schon selber erledigen. Und ich glaube, dass es das tatsächlich ist. Ich kann dir nicht erklären, warum das so ist. Vielleicht hat jeder Einzelne sich zu viel vorgenommen für die Saison nach dem, was da war, oder ist im Prinzip noch nicht angekommen oder muss einfach seine obligatorischen Dinge, die er immer wieder gemacht hat, verändern. Die Frage, die akzeptiere ich, da habe ich auch keine Antwort drauf, weil dafür sieht man halt Training nicht, das hast du vielleicht eher die Chance als ich. Funktioniert System mit dieser Mannschaft? Das haben wir uns im letzten Jahr auch schon mal gefragt. Da kam eine Systemumstellung richtig. Ich sehe jetzt auch, dass es im System für den einen oder anderen zu einer Herausforderung führt manchmal in Situationen. Aber das Gesamtsystem, im letzten Jahr haben wir gesehen, dieses abwartende Defensive am Anfang, das war eine Vollkatastrophe für die Mannschaft. So, also diese Diskrepanz sehe ich nicht. Aber in den Nuancen musst du halt gucken. Kann aber auch Prozess sein am Ende.
Ich glaube, das ist das, was du sagst, weil abwartend defensiv, so wollten wir ja gar nicht spielen. Letztes Jahr das, zu Beginn
genau,
der Saison.
Genau, da dann, wurde ein System ausgegeben, was eigentlich passte für eine Mannschaft, also, und es dann einkassiert im Trainingsspiel.
Du bist gerade, ich glaube, das ist auch das, was, wir sprechen natürlich gleich noch mit Leuten, die es uns dann wirklich sagen können, genau, und nicht nur drüber. Aber ich glaube, du bist halt jetzt an dem Punkt, wo du sagst, okay, das sind die Themen. Und wir haben letzte Woche schon über Auf und Abs gesprochen, über Dinge, die sich eingrooven müssen, die vielleicht nicht mehr ganz so dolle funktionieren, wie sie letztes Jahr funktionieren, weil es aber auch andere Umstände sind. Du bist eben in dieser Findungsphase, weil wir haben nicht eine Situation wie jetzt in Bremerhaven. Schön wär's, aber da, aber du siehst ja, uns, Bremerhaven und Straubing sind ja immer die Beispiele, die uns vorgehalten werden. Konstanz, Konstanz, Konstanz. Selbst Straubing hat diese Probleme. So. Also, wo soll jetzt.
Vorsichtig. Also, nochmal, ich will das nochmal sagen. Ich glaube, dass man.
Kannst du nicht
ernst nehmen. Bei allem Respekt. Bei allem Respekt für das, was hier am Salersee immer noch passiert. Du kannst diese beiden Vereine, sowohl Bremerhaven.
Nein, kannst du nicht.
Als auch Straubing, insbesondere Straubing, in der Entwicklung nicht mehr mit den Iserlohn Roosters vergleichen. Nein. Die sind in einer anderen Liga dieser Liga unterwegs.
Du hast Stand
aufgrund
jetzt.
Aufgrund von
du,
bestimmten genau, Entwicklungen,
Stand jetzt
die
hast du andere
anders
Voraussetzungen,
sind.
Unterschiedliche Voraussetzungen. Nochmal, da soll jetzt aber auch gar nicht das Thema sein. Du bist aber jetzt an einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt so langsam, wenn wir über Prozess reden, brauchen wir die ersten Erfolgserlebnisse. So, und ich denke an Situationen zurück, wie beispielsweise ein zweites Drittel gegen Ingolstadt, wo du den Tabellenführer, der bis auf die auf das erste Spiel gegen Augsburg, glaube ich, jetzt jedes Spiel gewonnen hat, hat mal komplett an die Wand gespielt hast, 3-0 führst. Und dann braucht mir keiner zu erzählen, dass wir über grundsätzlich mangelnde Qualität in dieser Mannschaft sprechen. Aber du musst eben gucken, dass diese Dinge, und ich weiß, dass sie das tun, entsprechend jetzt justiert werden, ohne alles über den Haufen zu werfen, was nachweislich funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schmaler Grat. Und das ist dann das Grausame an dieser Sportart. Selbst wenn das alles funktioniert, kann es sein, dass du jetzt in den nächsten beiden Spielen, die eindeutig, wo man sagt, das ist sicherlich zumindest eine andere Hausnummer als jetzt beispielsweise München oder Berlin oder auch Ingolstadt oder natürlich auch Bremerhaven, wo du sagst, in Nürnberg und in Düsseldorf, da sollte das jetzt besser mal funktionieren, weil sonst haben wir ein Problem. Und selbst wenn das alles funktioniert, ist das grausam in dieser Sportart. Du hast es leider immer noch nicht so selbst in der Hand.
Als ich den Saisonfahrplan gesehen habe, den Spielplan, habe ich mir Sorgen gemacht. Das wird dann immer wieder wegdiskutiert. Ja, man muss sowieso mal gegen die spielen. Fakt ist aber nur eins, dass mit mehr Erfolg am ersten, zweiten Wochenende man nochmal eine andere Form von Selbstvertrauen in der Kabine hat, was Dinge schneller verändert. Das darf man nicht vergessen, habe ich bei vielen Mannschaften in den letzten Jahren so erlebt. Gut anfangen, das heißt wirklich nicht nur ein Sieg, sondern wirklich gut spielen, ein, zwei, drei Siege einfahren, verändert was. Schau auf das Beispiel Frankfurt, schau auf den Anfang von Augsburg in dieser Saison.
Frankfurt spielt ja von den ersten 5 Spielen 4 zu Hause, haben glaube ich 3-mal gewonnen. Und treten dann, so wie sie jetzt bei uns aufgetreten sind am Freitag, richtig eklig,
haben
100%
sie,
voll
sie,
da und treten deshalb
genau,
so auf.
Haben sie nicht geschafft gegen Düsseldorf.
Ja.
Das Spiel habe ich durch Zufall gesehen, Frankfurt in Düsseldorf. Völlig andere Partie als
gewinnen
hier.
Trotzdem 3-0, ne?
Ja, da muss man aber auch sagen, dass, ich weiß nicht, ab dem zweiten Drittel hat Düsseldorf angefangen, Eishockey zu spielen, mit Abstrichen. Ich weiß nicht, wie viele Chancen sie hatten und sie haben einfach keine reingemacht. Ja, also das muss man relativieren. Frankfurt hat sie dann gemacht, dafür hat es ausgereicht. Aber nochmal, egal. Du hast prinzipiell, was die Situation anbelangt, recht. Was mich positiv stimmt letztendlich für dieses Wochenende, ist die Tatsache, dass man ja auch das Spiel, was man gewinnen musste aus den ersten 7, nämlich Augsburg, gewonnen hat. Da aufgetreten ist, wie man es musste, da funktionierte das auch. Gut, lass mal das Thema einfach Thema sein. Auf jeden Fall, Doug Shedden, der weiß relativ gut, dass die Fans schon deprimiert sind. Das sagt er.
We know we've had a tough schedule here to start the season. We should add points in at least 3 more games that we found a way to lose. So, hey, we're all feeling kind of bad about it, but we can't hang our heads and put our, you know, heads in the sand. We got to pick ourselves up and go to Nuremberg and figure out how to get a win here. It's obviously this weekend, there's 2 games that we know when we look at the standings, they're winnable games. So, yeah, it's early frustration. We should be scoring more goals, 5-5. We felt like we've got, you know, more scores this year than we had last year. So, You know, I think we just got to go into Nuremberg and play, I think, defense first and the goals will come and we need some people to step up.
Das zumindest Doug Sheddens Aussage im Hinblick auf, wie ist denn im Moment auch sein Gefühl? Er hat da noch mal ein paar Dinge wiederholt, auch was er tun kann, was er nicht tun kann. Die Wahrheit liegt irgendwo auf dem Eis für die kommenden Spieltage. Und wollen wir gleich die Überleitung machen?
Ja, einmal nur ganz kurz vielleicht zu Doug oder der, ich nenne es jetzt mal Head Coach oder der sportlichen Verantwortung. Ich glaube, wir tun im Moment gut daran, ruhig zu bleiben. Wenn du natürlich irgendwann ruhig bleiben...
Musst du als Pressesprecher sagen.
Ne? Nee, ich erkläre dir auch warum. Ruhig bleiben um des Ruhigbleibens Willens, wie man so schön sagt, nur um bloß keine Hektik aufkommen zu lassen. Während du aber sehenden Auges teilweise Dinge völlig in die falsche Richtung laufen, ist dann auch nicht das Richtige. Aber ich sag mal so, jeder, der jetzt nicht gesehen hat, dass wir grundsätzlich mal einen Werkzeugkoffer mit vielen guten Werkzeugen drin haben, das ist, glaube ich, unstrittig. Und jetzt musst du eben gucken, dass man die in Ruhe konsequent vernünftig so einsetzt, wie es am besten zusammenpasst.
Unter dem Motto, der Trend is not your friend.
Nein, noch nicht.
Noch nicht? Reden wir mal mit Axel Möffler, dem Sportmanager der Iserlohn Roosters, über den aktuellen Stand am See. Ja, wir haben es ja schon angedeutet, wir wollen so ein bisschen mal Resümee ziehen. Nee, das ist eigentlich falsch, aber Zwischenfazit ziehen ist, glaube ich, das Richtige der bisherigen Saison. Und ich finde es richtig gut, dass Axel Möffler sich zur Verfügung gestellt hat. Der ist nämlich angeschlagen zu Hause, hat sich mal so ein richtig fettes Erkältungchen reingezogen. Das kann man mal machen, aber hält brav Abstand von Mannschaft und dem Rest. Axel, wie geht's dir denn?
Soweit so gut. Heute schon mal besser als gestern.
Aber man merkt schon, dass der Manager nicht richtig gesund ist. Deshalb umso mehr Dankeschön, dass du dich in der Kürze der Zeit zu uns in den Podcast geschaltet hast. Wir wollen einmal reden über die Situation generell. Also, ich will am Anfang gar keine Frage stellen, Axel. Erzähl doch mal, wie sich das im Moment anfühlt, aus Sicht von dir, aus Sicht von Doug, aus Sicht der Verantwortlichen.
Ja, das ist natürlich frustrierend, wenn man jetzt die letzten Spiele gesehen hat, dass wir oft in der Lage waren, die Spiele auch punktreich zu gestalten. Das heißt, dass wir wirklich dann was nach Hause nehmen. Das war sicherlich frustrierend für uns, das ganze Team. Nichtsdestotrotz sage ich auch sehr deutlich, dass wir von dem Team überzeugt sind, dass wir definitiv mehr Qualität haben als letztes Jahr. Die ganze Liga ist natürlich stärker geworden. Es wurde aus meiner Sicht gut investiert, auch bei den anderen Standorten natürlich. Und ja, bei uns müssen einfach noch ein paar Rädchen ineinander greifen. Gerade was das Defensivverhalten angeht, wie wir verteidigen, dass wir gerade die Slotzone einfach dichter machen müssen. Das darf keinen Spaß machen, da reinzukommen. Ja, gerade wenn wir über Rooster-Hockey spielen, das muss einfach so sein, dass es weh tut.
Also das, ansonsten, ja, entschuldige, ja. Nee, mach mal, die Lücke war so groß, dann hat man immer wieder den Trend zu einer Frage, mach mal weiter.
Ja. Ansonsten hat sicherlich um das eine oder andere Mal das Scheibenglück gefehlt, wir haben das gute Scoring-Chances erarbeitet, das Powerplay läuft gut, also von da an haben wir schon viele gute Ansätze, die wir sehen, wo wir aber natürlich wissen, dass jeder natürlich noch mehr aus sich rausholen muss und dass wir generell gerade die Details, die oft beschriebenen, besser machen müssen.
Für was oder was ist aus deiner Sicht verantwortlich dafür, dass diese Details, über die du gesprochen hast, eben noch nicht ineinander greifen? Wir haben nach der Saison so ein bisschen, nach der Vorbereitung für die Saison so ein bisschen gehört, ja, wir sind relativ weit, und trotzdem hat man an manchen Tagen das Gefühl, dass dieses gesamte Team noch nicht so harmoniert in den entscheidenden Situationen, wie man sich das wünscht. Ist das eine korrekte Beschreibung? Seht ihr das auch? Oder ist das eine individuelle Frage, was sowohl offensive, defensive Rückwärtsbewegung diese Punkte anbelangt, die man ja auch in den Spielen sieht?
Ja, natürlich ist es natürlich auch eine mentale Geschichte irgendwo. Ja, 70-80% am Ende des Tages geht vom Kopf aus. Jeder Spieler muss sich jedes Jahr neu beweisen, das ist auch klar. Da brauchen wir oder haben wir halt jetzt einige einige Sachen liegen lassen oder nicht so gemacht, wie wir uns das vorstellen oder in der Gesamtheit vorgestellt haben. Aber wir wissen ja darum und wir arbeiten jeden Tag daran. Das heißt, also wir tauschen uns jeden Tag mit den Coaches aus, sprich meine Wenigkeit und der Trainerstab, die wiederum natürlich bearbeiten jeden Tag individuell mit der Truppe viele Einzelgespräche, sodass wir dann diese Fehler einfach abstellen. Ja. Und das ist einfach ein Prozess, den man durchläuft, wo man konsequent einfach weiterarbeiten muss. Ja, und irgendwann wird es dann auch kommen.
Aus deiner Sicht, inwiefern hat es eine Rolle gespielt, dass du natürlich auch jetzt gegen Gegner gespielt hast, die in der Lage sind, mit ihrer individuellen Qualität diese Fehler gnadenlos zu bestrafen?
Ja, wenn man jetzt mal das Ingolstadt-Spiel nimmt, ja, das ist, finde ich, immer ein guter Vergleich. Da kann ich einfach nicht ins letzte Drittel reingehen und sagen, ja, das kriegen wir schon irgendwie heute hin. Sondern ich musste da diese ersten 10 Minuten, letzten Drittel einfach alles so bearbeiten, dass es keinen weiteren Spaß macht. Ja, man hat ja gesehen, dass sie wirklich individuell dort sich durchgetankt haben, das quasi auch erzwungen haben. Und da muss ich halt dann auch so clever sein und so akribisch, dass ich das nicht zulasse. Ja, ich muss wirklich, und das haben wir ja auch schon gesagt und besprochen, 60 Minuten den Gameplan folgen. Und unser Hockeyspiel. Wir müssen uns auf uns konzentrieren, nicht auf andere hoffen oder auf andere Patzer hoffen, sondern konsequent über 60 Minuten unseren Stiefel runterspielen.
Wenn du auf die Entwicklung dieser Mannschaft schaust, die jetzt eingetreten ist, wie sehr ist das in den Köpfen der Jungs schon angekommen? Und wie viel würdest du sagen, du hast schon gerade über die mentale Situation gesprochen, fühlen sich einige daran erinnert, was wir im letzten Jahr erlebt haben?
Die Stimmung ist positiv, ja. Das ist ja auch etwas, was Doug und mich ausmacht. Was sollen wir jetzt zurückgucken? Das heißt, das, was vor uns liegt, können wir beeinflussen. Damit können wir arbeiten. Und von daher schauen wir positiv jetzt auf die nächsten 2 Spiele, die anstehen. Da wollen wir es besser machen. Da wollen wir Zählbares rausholen. Und darum geht es wirklich darum, dass wir da einfach sagen können, okay, wir sind wieder einen Schritt weitergekommen und die Jungs wissen das auch.
Am Ende ist es natürlich trotzdem so, Axel, dass ich verstehe, dass ihr in der Mannschaft nicht zurückguckt. Aber viele Fans fühlen sich halt schon wieder frappierend daran erinnert, was war. Warum ist das, was war, nicht das, was ist? Du hast gerade ein Argument genannt, weil die Mannschaft mehr Qualität hat. Ich glaube, das sehen viele so, die schon eure Spiele gesehen haben. Dennoch, warum sollte man nicht sich erinnert fühlen?
Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist eine ganz andere Mannschaft. B, tun wir natürlich alles, damit wir hier erfolgreich Eishockey spielen können. Ich glaube, dass wir auch von den Ergebnissen her, und wenn man die Spiele beobachtet hat, gesehen, wirklich, dass wir also auch gerade spielerisch nicht weit weg sind. Es hat wirklich an Nuancen gefehlt, es hat immer an einzelnen Situation gehabt, wo ich sage, okay, da waren wir jetzt nicht konsequent genug, da haben wir nicht einfach gespielt, das hätten wir einfach auch blauer lösen können und das wiederum spricht aber nicht die Qualität der Mannschaft ab. Von daher denke ich, kann man das letzte Jahr mit diesem Jahr schwer vergleichen.
Reden wir über Emotionalität an manchem Moment. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber es gab ja Momente, gerade in den letzten Dritteln, wo Emotionalität, ich formuliere es mal so, Einfluss darauf hatte, dass ihr vielleicht nicht mit voller Mannstärke auf dem Eis gestanden habt und dann auch solche Situationen hattet, die euch ins Hintertreffen gebracht haben. Erinnere mal ans Ingolstadt-Spiel. Wie arbeitest du sowas eigentlich auf mit den betreffenden Spielern, die dann, naja, wie gesagt, diese Emotionen nicht so im Griff haben, weil damit schaden sie ja der Mannschaft insgesamt.
Also man muss vielleicht noch einmal kurz einhaken mit der Einschränkung. Es geht ja nicht immer nur um Emotionen, aber es war schon auch so, dass du dir natürlich in vielen Situationen generell ein bisschen Disziplinlosigkeit geleistet hast.
Das hast du jetzt gesagt.
Ne? Genau, ja.
Das ist okay, da kann ich mir
also
nehmen.
Also wenn ich, das Schöne ist, kann ich ja immer sagen, wenn nach dem Spiel der Trainer sagt, wir saßen zu viel auf der Strafbank, kann ich sagen, ja, das ist so, sehe ich ganz genauso. Weil das ist dann ja auch adressiert. Also ich sag mal, so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Fokus, Disziplin, sonst irgendwas, Axel? Oder wie geht man
daran? Ja, das Wort Disziplin ist ganz groß. Ja, Sowohl taktische Disziplin, ja, definitiv. Und wir reden hier über taktische Disziplin, das ist das eine, aber natürlich auch, jeder Spieler muss sich im Griff haben. Ja, ich, wie schon richtig angesprochen worden ist, wir reden natürlich mit den Spielern, sagen den Jungs immer, das war wirklich nicht gut. Und da müsst ihr euch mehr im Griff haben, weil am Ende des Tages schadet jeder der Truppe. Und ja, wenn ich so oft in der Box sitze, das ist klar, dass mir nachher natürlich auch ein paar Körner hinten ausfehlen. Ja, und ich werde immer wieder aus dem Rhythmus gerissen. Ich verliere das Momentum vielleicht, wie ich es mir erarbeitet habe. Ja, Disziplin, Riesenwort.
Wenn wir auf die einzelnen Teilbereiche der Mannschaft schauen, das heißt Offensive, Defensive. Wir sehen in der Defensive ab und zu einfach mal Situationen, die so nicht passieren dürfen. Nun wissen wir alle, Defensive fängt vorne an, das heißt bei den Stürmern in der Rückwärtsbewegung. Wo würdest du im Moment sagen, sind wir in der Defensivleistung angekommen, die Mannschaft aufs Eis bringen kann?
Ja, ich muss defensiv auch als Einheit spielen, nicht nur offensiv, ja, mit Scheibe, sondern gerade dann, wenn ich die Scheibe verloren habe, ich muss gucken, dass ich sofort wieder die Scheibe gewinnen kann, am besten natürlich noch in der neutralen Zone, um natürlich nochmal einen schnellen Konter vielleicht fahren zu können. Und das hast du genau richtig. Ja, es fängt in der offensiven Zone an, sofort zu wissen, okay, Rückwärtsbewegung mit 5 Mann wieder attackieren, Scheibe zurückgewinnen, um wieder Offensive zu gestalten. Ja, aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich jeden Tag dabei, um zu gucken, okay, wo stehen wir und wie können wir vielleicht der Mannschaft noch zusätzlich helfen?
Ist das denn eine Systemfrage im Moment oder hat das auch mit, also wir haben ja, brauchen wir nicht drum rumreden, den ein oder anderen wirklichen Fehler gesehen, der dazu führte, dass konkret ein Gegentor passiert ist. Hat das wirklich noch mit System zu tun oder mit der Individualität hier des Einzelnen?
Wir haben einige Gegentore gesehen, die gerade in der Slotzone passiert sind, wo man dann den Spieler nicht hatte, den Gegenspieler nicht hatte, wo man dann auch frei, sage ich jetzt mal, Backdoor stand. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja, das müssen wir dann besser lesen, da müssen wir besser zugeordnet sein. Und das ist auch Stichwort Kommunikation. Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich diese Dinge einfach besser ineinander greifen, sodass wir das wiederum verhindern, um schnell auch wieder in Scheibenbesitz zu kommen. Ja. Weil wir wollen natürlich mit Scheibe spielen.
Du hast gesagt, Powerplay funktioniert richtig gut. Das kann man, glaube ich, an den Quoten auch sehen. So ein bisschen Sorgen, 5 gegen 5. Also zum Beispiel Paradeformation, die, das hat mir Doug verraten, also er hat die Reihen einmal komplett durcheinander gewirbelt für das Spiel in Nürnberg. Warum ist es im Moment so, dass zum Beispiel die Jungs Del Col, Boland 5 gegen 5 noch nicht getroffen haben? Habt ihr da eine Analyse betrieben in dieser Woche oder ist das noch zu früh, um da wirklich so detailreich mal einzusteigen?
Wie ich schon eingangs gesagt habe, die Jungs müssen sich auch jedes Jahr beweisen, müssen in den Rhythmus kommen. Da hilft sicherlich jetzt auch mal die eine oder andere Veränderung vorzunehmen. Keine Frage. Und das ist ja auch ein Prozess oder ein Teil des Prozesses, wo man sagt, okay, wer hat welches Potenzial und was glauben wir, wer passt vielleicht sogar noch besser mit dem anderen zusammen. Und da gilt es halt jetzt auch die eine oder andere Veränderung vorzunehmen, ja, um auch zu zeigen, hey Leute, pass auf, ein Team, 5 Mann stehen im Raum Eis, plus Torhüter und das muss alles ineinander greifen. Ja, und jeder ist ein Teil davon. Und darum geht es dann wirklich, dass man auch jeden so gut einsetzt, dass er erfolgreich Hockey spielen kann.
Verrätst du uns schon die Reihenaufstellung für morgen?
Fragst du mich oder warst du Axel? Guck,
ich habe dich nur durch Zufall angeguckt. Du sitzt wenigstens vor mir, der Axel ist ja nur am Telefon da.
Ich kann dir
ich weiß aufgeben. Das, aber ich habe das schon in der Vorbereitung gesagt gegenüber Sponsoren. Ich werde mich dazu nicht äußern.
Das hätte ich dir auch sagen können. Oh, ich weiß es aber auch nicht.
Auf welchen Aspekt, aber das kannst du uns vielleicht noch verraten, habt ihr jetzt da in der Neuzusammenstellung so ein bisschen Wert gelegt? Kannst du uns da so ein paar Details mal sagen, wie sowas dann funktioniert, wenn man altbekannte Reihen sozusagen auseinanderreißt, um irgendwas Neues zu kreieren?
Ja, man will ja immer einen positiven Effekt herleiten. Das heißt, man hat jetzt ein Sample von gewissen Spielen unter realen Wettkampfbedingungen, ja, abgesehen von der Vorbereitung. Und der eine oder andere hat sich natürlich schon so ein bisschen in den Vordergrund gespielt. Man hat jetzt auch gesehen, okay, bei dem einen oder anderen muss vielleicht dieser Spielertyp dann noch dabei sein, um dann wiederum einen positiven Effekt zu erlangen. um dann natürlich auch vielleicht den einen oder anderen mal ein bisschen auszugleichen, aber auch zu pushen, ja, um so ein bisschen zu kitzeln. Das sind die Dinge, die man macht, um natürlich am Ende des Tages, das ist immer ein Teamsport, dass man da einfach dann auch erfolgreich dann wieder nach Hause fahren kann.
Wir haben gerade schon über Überzahl gesprochen. Unterzahl ist ein Stichwort. Die war am Anfang der Saison relativ schwierig in Gang zu kommen. Wenn man auf die letzten Partien schaut, sieht man da eine deutliche Verbesserung. Was sind die Gründe dafür?
Ja, das ist ein Prozess. Ist ein Prozess. Die Jungs verstehen es immer besser. Es ist Klarheit da. Und daran wird natürlich auch tagtäglich gearbeitet. Ja, es ist halt so, dass diese Dinge im Training trainiert werden, einstudiert werden und dann muss es im Spiel umgesetzt werden. Ja, muss es einfach implementiert werden und abgerufen werden. Also von daher ist das ja auch wieder ein Thema, wo wir sagen, okay, das geht auch in die richtige Richtung.
Ein Thema, du hast es gerade angesprochen, der Mannschaft helfen. Wie werdet ihr denn als, oder wie könnt ihr als sportlich Verantwortliche jetzt dieser Mannschaft helfen, dieses Tal so ein bisschen zu verlassen? Also, dass sie selber einen Beitrag dazu leisten müssen, steht außer Frage. Da sind sie auch mal in der Verantwortung jetzt, weil sie eben das Talent haben. Aber was kann der Verein tun, um zu helfen?
Wir müssen natürlich gucken, okay, was können wir als Club noch tun, um der Mannschaft zu helfen? Sprich, schauen, okay, wie sieht der aktuelle Markt aus? Macht es Sinn, jetzt schon aktiv zu werden? Da müssen wir natürlich auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, muss es übereinstimmen. Und deswegen sind wir natürlich tagtäglich dran, beobachten auch den Markt, ja, um zu schauen einfach, okay, was passiert? Was passiert in der Liga? Was gibt es da für Bewegungen? Und von daher haben wir an alle Antennen scharf gestellt, natürlich jeden Tag hier, um zu reagieren zu können.
Ein Prozess, der länger oder eher kürzer dauern wird, lieber Axel?
Nochmal bitte, ich habe das jetzt
akustisch nicht verstanden. Ein Prozess, eine Suche, die kürzer oder länger dauern wird. Also ich meine, damit...
Mirko will einen neuen Spieler.
Nein. Ich habe das oft genug gesagt. Ich thematisiere das heute nicht. Nein. Aber wenn du das so sagst, dann ist davon auszugehen, dass bald was passiert, oder?
Wir beobachten den Markt.
Naja, gut. Okay, ich nehme das mal so hin. Und da ich, also das Lustige ist ja, dass man den Sprech über die Jahre wirklich, die Jahre wirklich zuordnen kann. Axel, das ist jetzt gar nichts gegen dich. Ich weiß, dass du nichts anders sagen kannst. Was willst du machen? Also, du hast gerade sowohl gesagt, dass ihr den Markt beobachtet, das heißt, ihr habt damit begonnen, nach einem Spieler zu suchen in der Übersetzung. Brauchst du nicht kommentieren, ich mach das einfach mal. Und Geld muss dann da sein, sonst würdest du nicht beobachten. Also zumindest eine Grundaussage. Ich lasse das mal so stehen. Ich hoffe, du kannst es auch. Weißt du, wer gerade in den Bus gestiegen ist?
Ja, ich denke, ich weiß, wer alles im Bus ist.
Okay, warum ist Johnny Broder im Bus?
Johnny Broder haben wir deswegen mitgenommen, weil jemand anderes sich verletzt hat. Und da wird es dann eine kurzfristige Entscheidung geben.
Also ob ihr ihn lizenziert oder ob ihr ihn nicht lizenziert?
Genau.
Wenn er spielt, wird er auch lizenziert sein, hoffe ich.
Da hoffe ich auch.
Sonst brauchen wir nicht anzutreten.
Okay, sonst Houston, we have a problem.
Yeah. Yes, sir. Berichte uns mal so ein bisschen über diese Geschichte. Also, wir haben mit Johnny drüber gesprochen, der sagte oder war eigentlich der Auffassung, okay, das Kapitel Iserlohn Roosters hat sich gegebenenfalls für ihn erledigt. Jetzt stellt sich das doch nochmal anders dar. Kannst du aus deiner Sicht nochmal so ein bisschen skizzieren, was da in euren Gedanken war und was sich jetzt entwickelt hat zu, ich steige in den Bus?
Nun, diese Dinge sind immer strategischer Natur. Ja. Das ist etwas, wo wir natürlich schauen müssen, gerade aus der Vergangenheit heraus, dass wir uns da genug Luft lassen, dass wir natürlich gucken, okay, und da spielt das ja auch wieder mit rein, was passiert noch auf dem Markt etc. pp. Also von daher, das sind Überlegungen, die rein strategischer Natur sind. Ja, ist mit dem Menschen Johnny Broder zu tun, weil er ist ein ganz feiner Kerl. Ich mag den absolut. Und das ist natürlich dann am Ende das Sportliche und dann die strategische Ausrichtung der Mannschaft, ja.
Und also was mir so zugetragen wurde, hat er sich auf jeden Fall nicht hängen lassen. Zuletzt, ne?
Nein, und das spricht ja wiederum für ihn, ja, und das ist ja auch so, dass der Junge, der arbeitet ja jeden Tag und trainiert und lässt sich nicht hängen und es zeigt ja seinen Charakter, ja, seinen guten Charakter, den er hat, und von daher wie gesagt, können und möchte ich da überhaupt nicht weiter diese Dinge kommentieren, weil es einfach ein feiner Kerl ist. Und ja, das hat halt die Beweggründe, die ich ihm genannt habe.
Schießt morgen 2 Tore und fertig. So einfach ist das. Ne? Wenn er lizenziert ist, natürlich.
Ja, das würde jeden freuen.
Ja. Das würde ich unterschreiben. Jetzt gucken alle auf die nächsten beiden Spiele. Düsseldorf, Nürnberg, vermeintlich direkte Konkurrenz und so weiter. Spürst du mehr Druck in solchen Spielen, als wenn Ingolstadt oder München da sind? Spürt die Mannschaft mehr Druck ob der Situation?
Ja, ich glaube, uns muss bewusst sein, dass wir im Playoff-Modus sein müssen. Ja, also wir müssen von Spiel zu Spiel gehen. Jedes Spiel absolut wirklich 100% uns darauf vorbereiten und da auch bereit sein, unsere Leistung abzurufen. Von daher denke ich, für uns jedes Spiel wichtig. Und daher natürlich von außen betrachtet direkte Konkurrenten, Big Games, gar keine Frage. Ja, aber da ist es wirklich so für uns, dass wir jetzt im Playoff-Modus anschalten müssen, sagen, okay, jetzt müssen wir was Zählbares nach Hause nehmen.
Wie hast du die beiden Mannschaften bislang in dieser Saison beobachtet, sowohl Nürnberg als auch Düsseldorf?
Nürnberg hat schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Gerade auch offensiv haben sie mir teilweise sehr gut gefallen, einfach gespielt, strukturell gut, schnell umgeschaltet. Düsseldorf, wie gesagt, ist schwer einzuschätzen und ich denke, dass sie in der Defensive nicht so stark sind. Sie haben natürlich einen exzellenten Torhüter hinten drin, das hat man in den letzten Spielen ja auch wieder gesehen, aber die werden sich auch schwer tun, haben natürlich jetzt auch nochmal nachgelegt. Also von daher wird es interessant sein, jetzt die nächsten 2 Spiele zu beobachten, um zu sehen, wo wir auch da stehen.
Wenn wir am Montag telefonieren, lieber Axel, wie hat sich dann die Welt verändert?
Ja, wenn wir zweimal gewinnen, definitiv mit einem Lachen im Gesicht.
Dann bist du auf jeden Fall wieder fit. So kann man, das ist das Wichtigste.
Fit, gesund und
frohen Mutes.
Hoffentlich sehr glücklich.
Genau. Ich meine, ich habe letzte Woche gesagt, ich mache mir noch keine Sorgen insgesamt, weil ich die Qualität dieser Mannschaft auch sehe. Felix hat mal durchblicken lassen an der einen oder anderen Stelle, das sieht er ähnlich mit Abstrichen.
Ja, es ist halt trotzdem, es ist trotzdem nicht schön. Das ist,
das ist, glaube ich, also vor allen Dingen dieses Gefühl, wieder da zu sein, das manifestiert sich gerade auch so wieder so ein bisschen. Wie ist denn eigentlich dein, und wir reden nur über die Gefühl, über das Gefühl eines Menschen, der ganz nebenbei Manager dieser Mannschaft ist. Was sagt dir dein Gefühl, dein Eishockey-Gefühl aus vielen Jahren?
Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl.
Alles andere hätte mich jetzt extrem gewundert.
Nein, ich bin sehr positiv, weil ich sehe die Jungs jeden Tag trainieren. Ich weiß, wie sie arbeiten, führe viele Gespräche. Und aus meiner Sicht blicke ich dazu positiv rein, weil ich einfach denke, dass wir diese Qualität haben. Und wenn wir etwas nachlegen können, um der Mannschaft zu helfen, dann werden wir dies natürlich machen in dem Rahmen unserer Möglichkeiten, wenn die gegeben sind. Und das ist ja auch ein Teil des ganzen Prozesses, dass man immer schauen muss, okay, ne, wo kann man dann noch stärker werden, was kann man noch verändern, das ist natürlich ganz normal. Aber grundsätzlich, vom Grundsatz her, es ist wirklich so, dass ich da positiv jetzt auf die nächsten 2 Spiele schaue und den Jungs da viel Erfolg wünsche.
Dann lass mich noch eine letzte Frage stellen. Und ich weiß, du wirst sie mit Freude beantworten. Hast du die Telefonnummer von Brandon Gormley noch?
Die habe ich sicherlich noch, natürlich. Wie so viele andere Nummern auch.
Hast du schon mal angerufen?
Da geht keiner mehr ran. Der hat ja ein Telefon von uns gehabt. Der hat jetzt wahrscheinlich ein anderer Spieler.
Ach, so ist das bei euch.
Ja, sicher.
Nee. Naja, wird ja eine amerikanische Nummer haben. Also die hast du nicht vergessen, ja?
Nein. Ich habe so viele Nummern im Telefon, mein Lieber, aber da platzt schon fast.
Aber das wäre so einer, der helfen könnte,
der
oder?
Der würde wenigstens rangehen, zumindest.
Was würdest du sagen?
So, ist ein sehr guter Spieler, definitiv.
Auch das ist internationaler Code für, kommt mir bekannt vor.
Ja, genau. Axel, danke. Wir wünschen dir gute Besserung.
Sehr gerne.
Schön, dass du dir die Minuten Zeit genommen hast. Und komm wieder auf den Damm, ja?
Danke.
Alles klar. Bis dann.
Macht's gut.
Ciao. Ja, also habe ich doch recht gehabt, ne?
Du hast immer recht, aber womit genau meinst du?
Verteidiger?
Haben wir, ich weiß jetzt gar nicht, haben wir konkret über einen Verteidiger oder haben wir darüber gesprochen, wie man der Mannschaft helfen kann?
Schnack. Kommt.
Dass ein 10. Import irgendwann kommen wird, das könnte passieren, ja. Nein, aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, dass er da vorsichtig ist, weil er weiß, okay, ich fand, er hat sogar noch relativ viel dir auch gegeben, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich hätte dir nicht so viel gegeben, aber jetzt können wir es ja mal so machen. Fakt ist natürlich auch, wenn du Dinge sagst, okay, gehen wir mal davon aus oder kommt bald oder sonst irgendwas, für den einen ist bald innerhalb der nächsten 2 Wochen, so, dann kommt keiner, dann heißt es, ja, aber er hat doch gesagt, dass du da ein bisschen vorsichtig bist. Ist klar, in der Öffentlichkeit, aber Fakt ist natürlich auch, du weißt schon sehr genau, wann und wo du vielleicht mit deiner 10. Importlizenz sinnvoll arbeiten kannst. Und das, da mache ich mir bei Doug und bei Axel keine Sorgen.
Nein, und ich meine, wir spielen dieses Spiel ja jetzt seit Wochen im Prinzip.
Ja, wir spielen es seit mehreren Jahren, Jahrzehnten
eigentlich. Es ist immer wieder die gleiche Diskussion. Also es gibt einfach Momente, wo du erkennst, dass du etwas brauchst. Das wird Ihnen zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal in diesem Podcast drüber geredet habe, auch schon so gegangen sein am Ende des Tages. Da musst du anders agieren, als wir agieren können faktisch. Ich find interessant, dass Axel auch das Wort helfen in den Mund genommen hat. Also offensichtlich ist da der Tenor auch klar. Also es geht nicht darum, irgendjemanden abzustrafen, sondern es geht darum zu helfen. Und das kann nicht... Also, das kann kein Fehler sein.
Wenn du jetzt gerade helfen sagst, helfen ist für mich eine Definition, da kommt jemand, der macht seine Nebenleute besser, der hilft denen dabei, Leistung
das
zu bringen.
Das wird eben der Punkt sein, grade, was die Qualität anbelangt.
So, und du hast jetzt, wir haben bisher im bisherigen Verlauf des Podcasts zum Beispiel mehrere Namen, aber 2 Namen gehört, Colin Bekele, Brandon Gormley, spielen letztes Jahr ein Verteidigerpärchen, dein Go-To-Pärchen und das ist, also Brandon ist ja ein perfektes Beispiel, deshalb schmeißen wir den Namen hier in die Mitte, also ich würde mich jetzt
nicht beschweren. Wir haben ja gerade auch schon
jetzt meine ich ja,
mal auch bei Herrn Müffler nochmal reingeschmissen.
Ob das jetzt genau der eine Spieler sein muss, aber das ist ja das Profil, was du brauchst. So, und ich würde mich nicht beschweren, wenn wir es, nachdem das jetzt im Sommer leider nicht geklappt hat, sich da zu einigen. Grundsätzliches Interesse von unserer Seite war natürlich da, das muss man auch sagen. Vielleicht hat sich bei ihm jetzt eine Situation auch verändert und man kommt dann doch zusammen. Wäre natürlich schön, klar.
Gut. Auf jeden Fall brauchst du halt einen Spieler mit dieser Qualität und ehrlich, also ich bin ja eine kleine Dumme vom Sauerland, ne? Aber die Tatsache, dass heute John Broder in den Bus geklettert ist, kann man schon so interpretieren.
Geklettert. Okay. Der ist ganz normal. Ich weiß nicht.
Ja, naja, dann machen wir erstmal John Broder als Thema. Du willst es ja. Um wie viel wetten wir, dass man eine Idee hatte? Vielleicht noch einen Spieler mit einem deutschen Pass zu integrieren und jetzt davon überzeugt ist, dass es am Ende doch ein Import sein muss?
Ja, also wie sagt man so schön, die Indizien sprechen dann eine deutliche Sprache. Ja, also wenn dem so gewesen wäre, glaube ich schon, dass es Sinn macht, wenn Johnny bis jetzt keine Rolle spielt, was sich ja vielleicht ändern könnte, sollte dem so sein. Aber wäre es nicht sinnvoll gewesen, diese Lizenz zu nutzen? Das ist, wie gesagt, auch ein Indiz, dass sich da vielleicht ein bisschen was geändert hat.
Nochmal insofern, für euch zur Erinnerung, wir reden auch tatsächlich bei allen Spielern, es gibt 31 Lizenzen pro Saison, wir reden nicht nur immer über die 11 Importlizenzen, das nochmal ganz wichtig. Egal, und du darfst eben nur 31 vergeben und deshalb musst du mit denen, die du hast, am Ende sehr wohl hantieren, dass das funktioniert. Und am Ende ist der deutsche Spieler und der Importspieler bei der Anzahl der zu vergebenen Lizenzen immer gleich. Nicht beim Blick auf ausländisch oder nicht ausländisch, genau. Aber das eben nochmal zur Erklärung.
Egal, richtig. Aber gut, dass du das sagst, weil es ist, also mir ist das klar, weil ich
ja, auch, das, auch ein U23-Spieler, also genau. Wenn du den Bender jetzt an den Seiler See holen würdest, nimmt der eine deutsche Lizenz ein, die nicht U23 zugeordnet werden kann, weil die sind schon vergeben, die legst du mit Saisonbeginn fest. jetzt spielt er ein, jetzt nimmt er eine Lizenz, eine von 31 in Anspruch,
ja.
Und bums.
Ich, also es ist ja, man kann sich es relativ einfach so, also die Jungs, die Kaderliste, die vor dem Saisonstart gegen München lizenziert war, wo Johnny nicht drauf stand, zu dieser Liste können über die Saison noch maximal 5 Spieler hinzukommen. Egal, ob das Torhüter, also ob jetzt mit deutschem Pass oder
genau, die Imports, alle unter dem gleichen
maximal, du nimmst maximal Modell noch betrachtet. 5 Spieler dazu, mehr darfst du nicht.
Genau, und da die musst unterscheidest du nicht.
Ist egal, ob Import, Torhüter, U23, Deutscher, es ist vollkommen wurscht. Und dementsprechend musst du natürlich gucken, okay, da ist eine Situation, da könnte sich noch was tun. Selbst wenn er kein Spiel für uns macht, in dem Moment, wo du ihn lizenzierst und er verlässt den Verein, was ja durchaus auch diskutiert wurde, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, ist diese Lizenz weg. Die Löwen Frankfurt haben aufgrund der Verletzungsmisere bei ihren Torhütern den Kollegen Greis für, ich weiß nicht,
3
Spiele geholt. Jetzt haben sie ihn wieder verabschiedet. Die Lizenz ist weg.
Genau.
Punkt.
Gut, jetzt kann man mutmaßen, aber würde für mich Sinn machen, dass man sagt, okay, die Perspektive eines Spielers, vielleicht mit einem deutschen Pass, den man wollte, hat sich eventuell zerschlagen, whatever, kann man drüber spekulieren. Wirst du mir jetzt nicht?
Ich frage nur nochmal. Ich habe jetzt, wenn ich ein Argument dagegen hätte, würde ich es dir sagen, okay. Aber grundsätzlich ist das schon also sehr merkt, gut kombiniert.
Ihr merkt, recherchiert.
Knallhart wieder. Knallhart, Heinz.
Ne? Knallhart, Heinz hat einen richtigen Fühler ausgedrückt.
Das Schöne ist, wir können darüber philosophieren, weil ich selber auch keine konkreten Infos habe, dass jetzt hier schon einer vor der Tür stand und eigentlich wieder irgendjemand, weiß ich nicht, haben wir auch schon alles gehört, da wurde Mist gebaut, da der und der wollte ja, nicht ja. Und so weiter und so fort. Soweit, so konkret war es nie. Und vorher sind das alles nur Mutmaßungen und da beteilige ich mich ja eigentlich auch ganz gern. Ich rede ja auch drüber. Wie gesagt, ich, wenn mich jetzt jemand fragen würde, sollen wir den Gormley zurückholen oder nicht, ich sage, bitte. Top-Typ, grundsolider Spieler, der uns sicherlich weiterhelfen würde. Ja, können wir den bezahlen? Keine Ahnung, ist nicht mein Verantwortungsbereich.
Das ach, wird ja nicht aus der, aus der Marketingabteilung bezahlt.
Ja, ich mache ja auch kein Marketing, ach, nee, stimmt, genau.
Ja, du bist ja Öffentlichkeit.
Ich sag mal so, im Marketing kommt ja dann doch schon ein bisschen Geld rein. Da wird er dann
ist
eher
das
bezahlt. Ist
das Sponsoring? Nein,
ist das ist bei uns in die Übergänge da fließen.
Da sind sie fließen.
Aber ja. kannst du ja mal Jürgen Klopp fragen, der hat ja, sammelt ja jetzt demnächst ein paar Insights. Beim Red Bull-Konzern, da ist das wahrscheinlich alles.
Ob
die ihm
das Rezept verraten, wenn er es wissen wollte?
Das würde mich sehr wundern. Ich glaube, das wissen nur ausgewählte Personen.
Ich werde das auch mal denken. Gut, gab es sonst noch was, über was wir reden müssen beim Axel? Also es kommt neuer ausländischer Verteidiger.
Das hast du
oder
jetzt
könnte lizenziert werden.
Ja, also genau.
Weil verletzt
du müsstest,
ist wer?
Das wollte ich gerade sagen. Du müsstest mich jetzt nur fragen, wer verletzt ist. Das werde ich dir natürlich nicht sagen. Das werden wir dann werden
morgen
wir dann
Abend
sehen. Wer da im Line-Up fehlt. Und,
Deutscher oder Ausländer?
Das werden wir dann morgen Abend sehen, wer da im Line-Up fehlt. Nochmal, hier hört vielleicht der ein oder andere Nürnberger mit. So. Und ja, vielleicht wissen, ich will nicht derjenige
sein. Spätestens morgen früh beim Pre-Game-Skate
ja,
werden sie es ja sowieso
sehen.
Sie sehen.
Vielleicht schnallen wir auch einen Strohpüppchen mit dem entsprechenden Gesicht des Spielers drauf und schieben den einmal übers Eis, damit das keinem auffällt. Ja,
nein.
Aber ich glaube schon, dass wir, müssen wir jetzt nicht breit treten. Können wir beim nächsten Mal drüber reden.
Ja.
Es ist auf jeden Fall, muss man da vielleicht auch noch dazu sagen, kein langfristiger Ausfall. Also da hat sich jetzt keiner das Kreuzband oder so gerissen. Das okay. Hätten wir natürlich kommuniziert.
Gut. Dann haben wir eigentlich über alles Relevante gesprochen.
Du guckst mich so fragend an. Du
ja, weil ich selber so ein bisschen weiß, also im letzten Jahr war es einfacher, schlecht gelaunt zu sein. Da bleibe ich dabei. Es war einfacher, diese Situation einzuschätzen. Da hatte man wirklich große Sorgen.
Weißt du, was das Kuriose
ist? Stellt sich
ist?
Bei mir einfach nicht ein.
Nee, aber ich glaube, also das wünscht sich keiner, aber natürlich gibt es ein Szenario, wo du nächste Woche, Axel hat jetzt gerade gesagt, er hofft, dass er, oder ich habe es ihm in den Mund gelegt, frohen Mutes in die kommende Woche geht. Es kann natürlich auch passieren, dass dir jetzt nach dem Wochenende wirklich dunkle Wolken hier aufziehen, ne? Weil dann bist du schon in der Situation, wo du sagst, oh okay, Wir haben die Werkzeuge, aber irgendwie haben wir sie jetzt gerade nicht so richtig vernünftig eingesetzt gekriegt. Ne?
Das wird halt auch da wieder auf den Kopf ankommen. Also Mentalität, mentale
das ist,
Stärke.
Nochmal, das ist das Grausame ist einfach, an dieser Sportart.
Das ist das Grausame an jeder Sportart.
Ja, aber beim Eishockey schon mehr. Also es gibt Sportarten, da ist es unterschiedlich.
Felix, am Ende des Tages, und darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, das liegt nicht so lange zurück, entscheidet bei der Qualität des Spielers vor allen Dingen auch die Frage, wie gut kann er mit Druck umgehen und wie gut kann er unter Druck eine Leistung bringen. Und das ist leider ein Stück der Wahrheit, dass die allerbesten, also wenn Patrick Mahomes, ich weiß, ihr wollt nicht über Football reden, aber mir fällt kein anderes Beispiel ein, in einem Super Bowl, wo weltweit, weiß ich nicht, 1 Milliarde Leute zugucken, im letzten Viertel diesen Pass anbringen muss, um das Ding zu gewinnen, dann scheitern eben viele, viele andere. Und er scheitert vielleicht nicht, weil er es im Kopf hinkriegt. Er kann trotzdem irgendwie eine Fliege den Ball berühren und ihn so weit wegbringen, dass es nicht funktioniert. Aber das ist immer der Knackpunkt. Und deshalb sage ich, es hat mehr im Moment eine mentale Situation. Da bin ich bei Axel, als es eine sportliche Situation ist. Die entscheidende Frage ist nur, wie schnell kommen die alle in die Köpfe der Spieler? Weil faktisch ist eins, unter dem, was ich gesehen habe, und nur das zu beurteilen, auch in Düsseldorf wird irgendwann der Knoten mal platzen. Man kann sich nicht drauf verlassen, dass das so geht. Und in Nürnberg hast du über die Offensive, glaube ich, am Anfang dieses Podcasts mal gesprochen, dass das relativ gut funktioniert. Das ist so. Sie müssen sich auf sich konzentrieren und das beste Ding machen. Und damit.
Das ist ja genau das. Also Düsseldorf spielt jetzt, glaube ich, weiß jetzt nicht, ob er Freitag schon spielt, aber gegen uns wird er spielen, der nachverpflichtete Verteidiger, dessen Namen ich jetzt da gerade leider nicht parat habe. Entschuldige bitte die schlechte Vorbereitung. Du weißt es sicherlich. Der schießt wahrscheinlich direkt das entscheidende Tor gegen uns, wie das dann immer so ist, wie man auch so sagt, wie auch Julius Hudacek einen Shutout feiert, nachdem er von Köln in der Nacht davor nachverpflichtet transferiert wurde. Das ist ja alles immer kein Zufall. Es geht auch viel um Impulse, um die Dinge in die Richtung zu lenken. Und dann ist mal die Frage, wie weit ab bin ich denn gerade eigentlich von einem erfolgreichen Weg? Und ich glaube eben, dass man das auch so sehen kann, dass wir jetzt auch an diesem Wochenende natürlich, und ich würde gerne mit dem positiven Mindset, wie man so schön sagt, aus der ganzen Sache hier rausgehen, dass wir auch jetzt sowohl, wir nehmen Mittwoch auf morgen als auch Sonntag, auch Möglichkeiten haben, Impulse in eine Richtung zu setzen, wo das dann auch ganz schnell wieder sehr viel positiver gesehen kann werden alles. Und mit dem Mindset muss natürlich ins Spiel gehen, aber das ist hier von uns beiden an so einem Tisch vor so einem mit wunderschönen Headsets auf dem Kopf vor so einem PC deutlich einfacher gesagt, als wenn du da zweimal auswärts dann auch gegen Jungs spielen willst, die natürlich das Gleiche wollen.
Ja. Warten wir es ab.
Das
auswärts.
Das ist eh, wir können über alles diskutieren am Ende des Tages.
Genau, wir werden erst am Sonntag in einer Woche wieder ein Heimspiel sehen und dann gucken wir mal, was passiert.
Gegen Köln. Auch nicht uninteressant.
Nichts ist uninteressant in dieser Liga. Das war der Podcast für diese Woche. Wir hoffen, wir haben euch ein bisschen näher rangeführt an eine sportliche Bewertung. Wer endet mit diesem Podcast und sagt, die reden alles gut und alles schön? Ich kann mich nicht verleugnen im Moment. Vielleicht sehe ich das nächste oder übernächste Woche völlig anders, ehrlicherweise. Aber zieht mal in Erwägung, dass es so ist, wie es ist. Wenn ihr anderer Meinung seid,
dann,
ist das okay.
Wenn es wirklich dann richtig kacke ist und wir Alarm schlagen müssen, dann können wir uns davon ja immer noch den Tag verhageln
dann
lassen.
Bin ich übrigens in Kur.
Das meine ich nochmal. Können wir zusammen machen.
Dann meine ich nochmal. Komm, spiel einfach mal ein bisschen Musik.
Soll ich? Ach so, ja, komm. Dann freuen wir uns nochmal auf einen der besten, der Weltbesten.
Der Welt, aller Weltbesten von zweien.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. gut für Hämer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ich bin so froh, dass ich diesen vermaledeiten Gitarrenkoffer nicht zu Hause habe stehen lassen.
Der freut sich, da steht, freut euch, der sagt ja, freut euch auf den Podcast, dabei ist er jetzt schon vorbei. Ja. Vielleicht müssen wir da nochmal was Neues ansprechen lassen. Das war der Podcast.
Ach, das macht nichts.
Nein, das ist
vielleicht,
okay.
Es gibt ja auch Leute, die uns von hinten nach vorne hören. Ja. Tschüss Felix.
Die Armen.
Ach nee, andersrum. Tschüss Mirko.
Tschüss Felix.
Bis die Tage.
Bis die Tage.
Passt auf euch auf.